Zum einen ist das wirklich eine sehr menschliche Reaktion, dass wir eben Dingen überzuweisen. Und auf der anderen Seite ist es auch Ausdruck, dass du bis zu einem bestimmten Punkt einen guten Job gemacht hast, weil die Maschine eben halt auch in deinem Tonfall und in deiner Art und Weise spricht und Antworten wiedergibt.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Hier sind Dr. Frank Thermer und Sascha Weigel mit einer neuen Folge Neue Technologien für Mediatoren und Berater. Hallo Frank.
Hallo Sascha, freut mich, dass wir uns wieder mal treffen.
Ja, und jetzt sind wir wirklich mittendrin in der Reihe, haben schon ein paar Sendungen miteinander hier zu neuen Technologien absolviert und haben heute eine Gästin eingeladen, die es in sich hat. Also das, glaube ich, muss ich so sagen, obwohl du sie viel besser kennst. Frank, wen haben wir heute hier?
Ja, wir freuen uns heute, dass Barbara Lampel bei uns ist im Podcast. Und wie du sagst, es ist wirklich eine Expertin schlechthin, wenn es um das Themenfeld künstliche Intelligenz geht. Ich habe sie kennengelernt vor, ja, schon, glaube ich, einem guten Jahr oder anderthalb. Und wir haben in verschiedenen, ja, Events uns quasi kennengelernt. Sie hat häufig über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen, wie sich das Ganze entwickelt hat, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft heute hat. Und der letzte Beitrag, den wir gemeinsam hatten, war zum Themenfeld künstliche Intelligenz und Empathie. Und das war natürlich die perfekte Steilvorlage, sie dann auch hier in den Podcast zu uns einzuladen. Insofern freue ich mich super sehr, liebe Barbara, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung an euch beide.
Barbara, beim Thema Empathie waren wir sofort dabei und dachten, ja, wir müssen dich einladen. Aber was mich wirklich gepackt hat, und da muss ich fragen, wie das gekommen ist. Du wirst bezeichnet, wenn das nicht sogar eine Selbstbezeichnung ist, Liebhaberin der Datenwissenschaft.
Ja.
Wie ist das passiert?
Das weiß keiner mehr so genau. Also das Lustige ist, dass viele lustige Spitznamen und Dinge über mich über die letzten Jahre gesagt worden sind. Mama, braucht der Mensch so eine Schublade? Ich habe dann sehr viele und dann gibt es immer lustige Ergänzungen. Warum Liebhaberin der Datenwissenschaften? Ich glaube, der wichtigste Punkt an der Stelle ist, Daten crunchen, Daten angucken, beruhigt mein Nervensystem. Nichts hilft mir so sehr, als wenn ich im Chaos, das außen mich herum ist oder sonst irgendwas, irgendwie Ordnung und Struktur darin zu finden. Und deswegen ist es einfach eine Liebe zu den Daten, eine Liebe zu den Datenverständnissen, weit überhaupt nur, also wenn der eine da eine lustige Korrelation sieht und ich immer um die Ecke komme, aber wo ist die Kausalität? Lasst sie uns erforschen. Dann ist das sicherlich, warum ich eine Liebe dafür habe, bedingt quasi neben meiner anderen Liebe der Mathematik. Das geht Hand in Hand.
Das heißt, die Voraussetzungen sind ja perfekt geschaffen, um dich auch mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Seit wann machst du das schon? Ich glaube, du bist jemand, den ich getroffen habe. Du hast eigentlich die ganze Entwicklung und die Reihe irgendwie mitbegleitet und wirklich nicht nur durch Lesen oder durch Begleitung, sondern du warst aktiv mit drin. Du hast das Ganze schon von der Pike auf immer mit durchdrungen, selbst verstehen wollen. Nicht funktioniert das selbst Hand angelegt. Und das ist ja auch heute das, was du vielerorts noch tust, selbst Systeme aufzubauen. Erzähl doch mal.
Das Ganze hat angefangen, indem ich, sage mal liebevoll, ich habe versehentlich Mathematik studiert. Ich habe von meiner Geschichtslehrerin, Geschichts-LK-Leiterin den gnadenlos guten Rat gekommen, kommen Sie nicht auf die Idee, was Sie studieren wollen, gehen Sie ran mit, was Sie nicht studieren wollen. Da blieb da nicht mehr so viel übrig. Das war für mein armes 18, 19 Jahre altes Gehirn der richtige Rat. Und dann blieb da auch nicht mehr gar nicht so viel übrig. Und die Mathematik zusammen mit Finance und Psychologie, das war natürlich der Zeit geschuldet, ja, so Ende der 90er, in die Nullerjahre, Dotcom-Blase, Aufbau und Platzen, quasi Quantitative Finance und Behavioral Finance finden ihren Anfang bzw. ihre zweite Iteration. Und das ist im Prinzip auch da, wo ich all mein Kladderadatsch gelernt habe. Die Finance-Abteilungen waren damals eben schon, also Quantitative Finance, das ist da, wo Machine Learning seinen Einsatzpunkt gefunden hat, wie das halt immer so ist. Sobald Algorithmen Geld erzeugen, ist Finance und Investment Banking natürlich mit dran. Und deswegen war ich sehr früh, ohne da großartig zu wissen, was wir für einen Impact oder was es mal langfristig auch wirklich heißt. Und ich muss heute mal so ein bisschen lachen, wenn man das vor 25 Jahren, was man auch so aus Aussagen an der Uni so getätigt hat, was man alles sieht und nicht. Das ist so, Gottes Willen. Ich bin ein bisschen froh, dass ich mich aus der akademischen Seite etwas verabschiedet habe. Ansonsten würden mir, glaube ich, heute 15 Paper um die Ohren fliegen. So, Frau Lampel, was Sie damals gesagt haben. Ist völliger Schwachsinn heute. Aber das war halt das, wo ich quasi meine erste Heimat gefunden habe. Auf der anderen Seite fand ich es ein bisschen, ehrlicherweise, ein bisschen langweilig, weil Finanzmarktdaten verhalten sich sehr ähnlich wie maschinelle Daten aufgrund der einfachen schieren Menge. Und wenn man Psychologie studiert hat, und es ist ein offenes Geheimnis, wer tief bei mir grabt, beziehungsweise ich stehe zu regelmäßig auf der Bühne weiß, dass ich eine Autistin bin, die also kein natürliches, intuitives Verhältnis für menschliches Verhalten hat, fand ich natürlich menschliche Daten irgendwie interessanter. Nur aus Eigennutz, dann verstehe ich die Erdmännchen vielleicht so ein bisschen besser. Hat nur für Gruppen gereicht, fürs Individuum nicht. Und deswegen bin ich dann so nach und nach immer weiter abgebogen, mir anzugucken, was auch der Unterschied ist. Was passiert eigentlich, wenn wir mehr menschliche Daten benutzen? Natürlich klassisch, wie wir alle mal angefangen haben, mehr auf der strukturierten Seite. Und so ist diese Reise im Prinzip jetzt 25 Jahre alt und professionellerweise 20 Jahre alt. Und deswegen habe ich halt viele Sachen mitbekommen, mitgemacht. Im Nachgang sieht es dann immer super strategisch aus. Sorry, das war es natürlich nicht so. In dem Fall Zufall ist dieses Nischenthema. Was es übrigens im Prinzip bis eigentlich 2020, fast sogar 2022 war, dann halt so ein Hype oder so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und deswegen, ja, so bin ich hier gelandet.
Also vieles richtig gemacht auf deinem Weg und bei deinen Entscheidungen. Insofern nochmal danke an deine Geschichtslehrerin, ne, wenn dieser Rat nicht gewesen wäre. Man weiß ja manchmal nicht, wofür solche Ratschläge irgendwie gut sind. Und mit diesen Prognosen bist du wahrscheinlich auch nicht allein. Insbesondere wenn es die Zukunft betrifft, sind ja Prognosen immer schwierig, sagen ja manche. Und da sind wir, glaube ich, alle nicht davor gefeit. Nee, aber es ist ja wunderbar, das Thema menschliche Daten und ja Empathie, Intuition, KI, das ist natürlich genau das Themenfeld, was wir hier im Podcast ein bisschen tiefer legen wollen. Wenn es darum geht, mal auszuleuchten, mal zu hinterfragen, was sind solche Möglichkeiten eigentlich imstande zu leisten für das Thema Beratung, Konfliktcoaching, Organisationsentwicklung? Vielleicht mal erstmal ganz grob so das Bild. Wie würdest du das denn einschätzen? Ist da irgendwie ein Potenzial gegeben? Und wenn ja, wie kann man das so ein bisschen skizzieren vielleicht?
Ich würde sagen, das Potenzial ist groß und trotz alles Hype auch noch unterschätzt, weil wir uns in einer eigenartigen Variante eines Hype-Cycles befinden, nämlich wo so viel Hype drauf liegt, dass man, glaube ich, manche Sachen einfach auch sehr falsch einordnet. Und ich sehe ein großes Potenzial in dem, was möglich ist, insbesondere in der Unterstützung näher an den Menschen, an den Patienten, also wirklich auch bis zum Patienten näher ranzurücken. Also wir sehen da sehr viele Möglichkeiten und das über alle Varianten, egal ob es um strukturiertere Ansätze geht von der Problemidentifikation, als über die Betreuung, als auch eben eine andere. Ich meine, das ist ja das, was Digitalisierung uns allen gezeigt hat und spätestens seit dem Release von ChatGPT oder auch wenn mal ChatGPT oder irgendein sehr Large Language Model down ist, huch, was denn jetzt los, ist die Verfügbarkeit von Assistenten, von Möglichkeiten, die uns im täglichen Leben, aber insbesondere auch in den Beratungs-, Mediationen und Konfliktsituationen unterstützen können. Denn sind wir mal ehrlich, ja, es gibt sie, die Großen, die Konfliktsituationen, aber ehrlicherweise ist es ja manchmal so ganz gerne, dass die so mittendrin und nebenbei passieren. Und wir wissen auch, offen das Geheimnis, je früher wir dann einen Handle dran bekommen, umso besser. Und da sind natürlich digitale Lösungen, die dann auch wirklich valide und unterstützend sind, außerhalb von hier lies mal ein gutes Zitat dazu so ungefähr, einfach sehr viel, viel besser. Also das ist sicherlich da, wo wir uns gerade bestehen. Also zwischen sehr viel Hype, aber eigentlich auch unterschätzt jetzt schon, was jetzt möglich ist.
Vielleicht will ich vielleicht so mit dem Vorurteil möglicherweise nochmal aufkommt und deinen Blick drauf sozusagen provozieren. Es gibt ja diese Vorstellung schon seit der Neuzeit und von der Kulturhistorie her so, dass es da in uns einen Kern gibt, der humanistisch ist und unerschließbar. Also da kann keiner hingucken. Das ist sozusagen mein höchstpersönliches, intimes Leben. Und von außen kann man das nicht sehen. Die Liebe ist so eine Entdeckung und Erfindung, wo man sagt, da passiert was, was halt nicht erklärlich ist, etc., etc. Also so eine romantische Vorstellung vom Menschen. Die Psychologie hat das durchaus auch unterstützt eine Zeit lang und gar nicht mal, ne? Ein bisschen aufgeklärt, was da in uns geschehen kann, aber letztlich immer war so eine Idee, das ist ein unerschließbares Feld. Und bei dir habe ich das Verständnis jetzt so entwickelt, du hast von Anfang an mit Zahlen und Daten und Fakten drauf geguckt. Was ist übrig geblieben von dieser Idee jetzt schon sozusagen? Da ist etwas in uns und es passiert was zwischen uns, was unerklärlich ist.
Ich würde sagen, dass wir sehr viel weiterhin Unerklärliches haben. Es ist nur, und ich glaube, das ist das, was auch viele ablenkt. Kann irgendeine Maschine Liebe vielleicht in Worten oder auch in einem Bild erklären? Ja, natürlich, dank Hollywood ein Milliardenbusiness. Also die romantische Movie-Line ist, glaube ich, sehr etabliert. Bücher sind darüber geschrieben worden. Das heißt nicht unbedingt, dass wir das A wirklich jetzt mechanisch, mechanistisch oder mit Nullen und Einsen erklären können. Darum geht es aber gar nicht so sehr, sondern die Frage ist ja eher, ist dieses, können wir Tools und Möglichkeiten finden, bestimmte Reaktionen hervorzurufen, die uns vielleicht in Stress oder in guten oder in Situationen helfen, ohne unbedingt eine Erklärung zu haben. Und deswegen dieses klassische Beispiel, wenn wir uns Filme angucken, dann erzeugen die ja genau eine Reaktion auf uns. Ich meine, Filme gucken oder auch, es gibt ja ganze psychologische und sonstige Geschichten, die rund um Filmtherapie, um die Magie von Märchen zur Etablierung von eigenen Geschichten sind, auch in der Therapieform. Jetzt haben wir halt für meiner Wahrnehmung ein zusätzliches Tool hinzubekommen, was aber individueller ist, was unterstützender sein kann, ohne dass dieser Zauber, und ich glaube auch nicht, dass das jemals weggehen wird, wirklich erklärlich ist, basierend darauf, dass unser Hirn in bestimmten Teilen natürlich erklärlich ist und unser Gehirn denkt in erster Linie in Beziehung. Daran sind wir ja quasi, wenn wir bei der Tech-Welt bleiben möchten, ja quasi hardcoded. Sei es egal, ob Spiegelneuronen, Beziehungskonstruktionen und warum wir gerne in Wir-Formulierungen anstatt in Ich-Formulierungen sind, um Nähe zu erzeugen. Zig Forschungsaspekte von ein Stuhlkreis sorgt für mehr Kooperation. Ja, also ich meine, das ist durchvalidiert ohne Ende. Ja. Und jetzt haben wir diese Komponente, dass wir das weiterhin nicht unbedingt erklären können, aber ein zusätzliches Tool haben, was uns eine Möglichkeit gibt, im Prinzip, und das ist sozusagen Chance und Risiko gleichzeitig, ein Large Language Model, eine GenAI, erzeugt bis zu einem bestimmten Grad genau das, was wir unter dieses Vermenschlichen nennen. Und damit triggert es etwas sehr Tiefes, Unerklärliches in uns an. Und das kann, ist Chance und eben natürlich auch gesellschaftlich bis zu einem bestimmten Punkt ein extremes Risiko, weil es immer schwerer fällt, das auseinanderzuhalten und the good, the bad, the ugly. Aber das ist nicht, dass wir es erklären können, aber spielen können wir es.
Diese Angst der Romantik, das könnte entzaubert werden, das habe ich kurz zu sagen, gerade bei dir mit der Formulierung, du seist Liebhaberin der Datenwissenschaft, konfrontieren wollen, weil mir scheint auch, dass das eher die Faszination erhöht von dem, was wir an Daten produzieren und uns gar nicht entzaubern kann, weil das so vielfältig ist, dass wir dort neben der Angst durchaus auch einfach die Hoffnung und Chancen sehen können.
Definitiv. Also ich glaube nicht, dass wir es entzauben können und ich glaube auch, ich bin eine dieser Verfechterinnen, die sagen, dass eine Variante über selbst ein Large Multimodal Model, also die nächste, das was jetzt mit GPT-O Release ist, aber auch andere, die ja schon mehr Bilder und Texte und was ist, also mehr Bilder, Videos und Audio erzeugen können, dass wir damit sicherlich keine General Intelligence erzeugen können. Ich gehöre zu den Verfechtern, die sagen, wir werden sehr viel mehr verschiedenste Dinge im Laufe der Zeit zusammenbauen und das kommt vielleicht dem, was wir als generelle Intelligenz bezeichnen, aber ob das dann unsere körperliche Intelligenz, unser berühmt-gerüchtiges Gut-Feeling, unsere Intuition abdeckt. Also ob wir uns da wirklich so weiter dran bewegen, keine Ahnung. Aber ich gehöre nicht zu denen, die denken, so, wir werden jetzt ein neues Release eines LLMs sehen und das wird jetzt General Intelligence haben. Nee. Also dafür habe ich auch zu viele Nerds in meinem Leben gesehen, wo ich immer sage, vielleicht sollten wir das Large Language Model so wie mein Hirn verstehen. So neurodiverses, aber ganz bestimmte Dinge sind wir echt richtig schlecht drin.
Was heißt das für uns, sage ich mal, Anwender und Nutzer? Wenn ich jetzt höre, da kommen noch ganz viele einzelne Tools, der Tag hat nur 24 Stunden. Was ist eine gute Idee? Frank, was ist auch für dich so, wo du sagst, worauf konzentrieren wir uns am besten als Anwender heute, von die sozusagen aus der Beobachterposition geschleudert werden und sofort in die Nutzerposition kommen können? Das scheint mir eine unmögliche Aufgabe zu sein.
Also ich glaube, was funktionieren kann, oder so gehe ich zumindest dran, ist wirklich Trial and Error, also ziemlich schnell ins Ausprobieren zu gehen und Dinge zu verwerfen, die für einen selbst nicht passen. Und dabei aber trotzdem die Sachen, die man verwirft, vielleicht nicht zu weit wegzulegen, sondern immer wieder regelmäßig nochmal nachzuschauen, gibt es Weiterentwicklungen, hat sich was Neues ergeben, ne? Gibt es neue Möglichkeiten, auch mit Dingen, die ich vielleicht schon mal probiert habe. Und immer wieder nochmal dran zu bleiben und zu verproben, hilft es vielleicht in einer neueren Form an irgendeiner Stelle tatsächlich weiter. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, ins Ausprobieren zu gehen und das wirklich mal selbst zu erleben und zu erfahren oder auch uns Feedback zu holen tatsächlich. Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es tatsächlich nicht. Und eben sich zu vernetzen, sich auszutauschen mit anderen, so wie mit Barbara heute, mit Personen, die in dem Feld unterwegs sind, vielleicht einen deutlichen Vorsprung haben, schon mal viele Dinge aus einer anderen Perspektive gesehen haben und sich da einfach von den Erfahrungen dann auch leiten zu lassen ein Stück weit. Das zumindest mein Ansatz, mit dem ich recht gut war. Weiß nicht, Barbara, wie ist das für dich? Du bist jetzt sehr, sehr weit vorn dran und auch dich erschlägt ja so ein Stück weit diese ganze Vielfalt an Möglichkeiten, an technologischen Entwicklungen. Wie gelingt es dir da, den Überblick zu behalten? Wie navigierst du durch so eine Situation?
Indem ich mich an keiner Toolschlacht beteilige. Für mich ist das immer nur so ein Werkzeug, geht und kommt. Ich bin da einfach eine gedrillte Mathematikerin, um ehrlich zu sein. Und das versuche ich auch allen immer mitzugeben. Mich hält über Wasser, dass ich die Grundlagen im Griff habe. Die sind natürlich bei mir ausgeprägter, weil ich einfach mal auch abends noch das schnelle Paper lese und mir denke, ah, das ist spannend, das ist das. Ich sehe das immer so bei den anderen, also nicht mich, weil ich, wie gesagt, ich bin Teil dessen viel zu tief. Aber das, was ich immer allen versuche mitzugeben, egal ob Studenten, Workshop-Teilnehmer oder Kunden sind, neugierig, ausprobieren. Trial and Error, einfach mal gucken. Nur eins sollte man nicht tun, diese Schlussfolgerung, naja, die Maschine funktioniert ja nicht. Das ist nämlich genau das, was dann quasi den Trial and Error, also quasi das Fehlermachen aufhört. Sondern ausprobieren, was kann ich schon, was ist es und ja, dann in den Austausch gehen.
Kannst du den Punkt nochmal tiefer erläutern, weil das schien mir, da ist eine ganze Erfahrungswelt dahinter, dieses, die Maschine funktioniert nicht.
Ja. Genau, also das ist halt so dieses, die meisten spielen mal damit rum. Also dieser Klassiker, wenn ich eine Keynote halte oder das geht allen momentan, alle Hände geht hoch, wenn du fragst, wer hat denn schon mal in dem Fall konkret mit ChatGPT rumgespielt? Alle Hände oben. Ja? Also wirklich so hier hoch die Hände, Wochenende. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kommt die zweite Komponente, wenn wir uns Nutzungszahlen angucken, wie viel wirklich genutzt wird, tägliche Nutzungszahlen und wie viel von mir aus einem Pro-Account haben, wissen, welche anderen Modelle existieren, dann dünnt sich die ganze Welt schon aus, weil, und das ist zugegebenermaßen auch relativ deutsch, kommt nämlich dann, naja, ich habe dann da eingegeben, XY, und dann kam da ja Mist raus, das Ding hat halluziniert, das konnte mir meine Frage nicht beantworten. Und dann ist so, was hast du denn da eingegeben? Ja, ich wollte wissen, wo der nächste, keine Ahnung, Supermarkt ist. Okay, dafür ist es nicht da. Ja, das hat dann erfunden, dass man so und so viel Gramm Hefe im Rezept nehmen muss. Und dann so, dafür ist es übrigens auch nicht da. Ja. Und damit haben wir dieses, naja, die Maschine tut nicht das, was ich tue. Und jetzt kommt ein harter Punkt. So toll diese Maschinen sind und so toll, und das ist das Gemeine an den Dingern, so sehr ich die bedienen kann, ohne irgendwie einen Clou zu haben, solange ich dann was eintippe, rein rede, geht ja auch, kommt was raus. Der Punkt ist nur, dass dann dieses, da kommt was raus, nun mal schlicht und einfach, der höchste Grad der Ausgabe ist mein Input. Wir haben nicht umsonst eine Data Science, Trash in, Trash out, Garbage in, Garbage out. Das gilt auch für den Prompt, den ich da reinschreibe. Und was jetzt der Mensch natürlich gerne tut, insbesondere wenn seine Grundhaltung negativ ist, dann findet er das alles Mystik, was da rauskommt. Der, die da Schlussfolgerung, dass es vielleicht am dümmsten anzunehmenden Nutzer liegt, mir, weil ich was anderes reingegeben habe, nicht. Und damit haben wir genau diesen Gap, gut, der jetzt schon passiert. Dieses, das tut nicht, was ich gerne hätte, dass es tun soll. Und da kommt eben dieser zweite Baustein rein. Und da muss man ehrlicherweise zusagen, gilt auch so ein bisschen, wo ich sage, so muss ich mich quasi auch mit Teil an meiner eigenen Nase fassen. Weil jemand, der so lange in diesem Bereich ist, wir haben scheinbar echt einen schlechten Job gemacht, euch die letzten 20 Jahre abzuholen und das, was wir so als Datenalphabetisierung, Data Literacy bezeichnen, irgendwie voranzutreiben. Weil jetzt haben wir genau dieses Drama am Laufen. Das heißt, wir holen genau die Leute, die wir brauchen, nicht ab.
Das heißt, aus deiner Perspektive geschieht momentan etwas, als wenn Menschen an ein Klavier gehen, drauf rumklimpern und sagen würden, das klingt ja nicht annähernd wie Tschaikowski.
Richtig.
Was ist denn das für ein doofes Ding? Nur beim Klavier merken wir, dass wir das mit verursachen. Ja. Und ja, bei der Maschine kriegen wir das nicht mit, dass wir das sind, die diese doofe Antwort provozieren. Das finde ich jetzt irgendwie erhellend.
Aber das ist genau dieser Effekt. Ich meine, den sehen wir ja tagtäglich. Sitz mal in einem, wir haben uns ja ein bisschen, Frank und ich haben uns ein bisschen über die Deutsche Bahn kennengelernt. Sitz mal in einem Zug der Deutschen Bahn und der hat Verspätung. Und zwar jetzt viel Verspätung. An wem lässt du deinen Brass aus? An demjenigen, der nichts dafür kann, das arme Zugpersonal. Ja? Das heißt, der böse Brief an wen auch immer wäre ja eigentlich die Antwort, aber sicherlich nicht die Person, die dir entgegenübersteht. Das dürfen wir halt nicht unterschätzen. Wenn ich mit der Haltung dran gehe, das Ding kann eh nichts, dann wird es nicht können. Wir nennen das Priming und Framing-Effekte in der Psychologie. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen werden das alle schon mal hier gehört haben, der sogenannte Bezugsrahmentheorie. Wahrnehmungspsychologische Momente. Und das ist bei einem Tool, was, also ich nenne die Dinge ja nicht umsonst, psychopathische, harmoniesüchtige Praktikanten, Klammer auf, Armee, wenn du weißt, wie du sie benutzen hast, dann haben wir genau das. Das Ding ist harmoniesüchtig. Es sagt mir nicht, sehr geehrte Frau Lampel, Ihre Anfrage entspricht nicht meinen Qualitätsstandards, Ihnen einen entsprechenden Output zu liefern, sondern, ja klar, hier ist deine Antwort. Danke. Und das sorgt natürlich für, je nachdem, wie ich da dran gehe und auch wenn ich gar nicht weiß, und das ist ja nicht böse gemeint, aber wenn ich gar nicht weiß, was es ausmacht, gut mit der Maschine zu kommunizieren, woher soll ich es denn auch wissen? Also ich unterstelle niemandem, dass er morgens aufgewacht ist und denkt so, ich weiß jetzt, wie das geht, dann kommt da halt auch nichts Gescheites raus.
Dann schwenkt man doch vielleicht mal kurz rüber, weil deine Beispiele, die du genannt hast, sind ja so typische Suchanfragen, ne, die man vielleicht in eine Suchmaschine packt. Wie komme ich zum nächsten Supermarkt? Wie funktioniert mein Kuchenrezept etc.? Gehen wir doch mal in die Richtung Gesprächsführung, Kommunikation zwischen Menschen. Wir haben jetzt ja viel auch über so Themen Konflikte und sowas schon uns ausgetauscht und da in dem Umfeld sind wir unterwegs. Da liefert ja auch die Maschine ganz andere Ergebnisse, beziehungsweise werden die Ergebnisse anders wahrgenommen. Und wie du schon richtigerweise gesagt hast, die Maschine ist ja nie um eine Antwort verlegen. Also immer, wenn ich sie was frage oder irgendwie einen Input gebe, ich werde auf jeden Fall einen Output zurückbekommen. Erstaunlicherweise wird das ja auch von vielen als sehr hilfreich im weitesten Sinn dann auch wahrgenommen, gerade wenn es vielleicht in so eine konfliktäre oder psychologische Richtung irgendwie geht. Und ganz schnell ist man dabei zu unterstellen, Mensch, die Maschine ist empathisch, da ist ein Stückchen emotionale Intelligenz irgendwie drin. Wie ist das aus deiner Sicht? Letztendlich ist das ja eine Art Simulation, kann man ja sagen. Die Maschine denkt ja nicht in dem Sinn und ähnliches mehr, sondern sie reproduziert ja das, mit dem sie auch trainiert wurde. Da sind Modelle dahinter, da sind Wahrscheinlichkeiten im Spiel. Wie gelingt das, so einer Maschine trotzdem irgendwie eine Art von emotionaler Intelligenz zu simulieren oder den Anschein zu erwecken, irgendwo empathisch zu sein?
Ich würde mal sagen, wir müssten, wenn wir genau pedantisch sind, müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten. Das Ding ist nicht emotional intelligent, sondern es kann emotional intelligente Antworten geben. Das heißt nicht, dass eine emotionale Intelligenz vorhanden ist. Und was es geben kann, ist sogenannte Cold Empathy oder kognitive Empathie. Zudem sind wir alle fähig. Also wir haben einen Empathiebegriff, der von kognitiver Empathie über emotionale Empathie ins Mitleiden geht. Das ist die groben drei Dinge der Empathie plus sogenannte soziale Empathie, aber um so ein bisschen das zu verankern. Und was in dem Fall ein Large Language Model kann, ist diese kognitive Empathie zurückzuspielen, weil die pur auf quasi dem Verständnis, wie der Mensch spricht, interagiert, basiert. Zurück zu dem Beispiel. Und warum kann es das? Weil, wenn wir uns angucken, zwei Komponenten, die Trainingsdaten, die in einer Maschine sind, sind von uns Menschen generiert. Und zurück zu, wenn wir uns jetzt angucken, dass ein Hollywood-Film, eine Komödie oder ein Drama genau das in uns auslöst, Lachen oder Weinen, dann ist genau das der Effekt, den die Maschine auch machen kann. Aber das spielt eben auf dieser Klaviatur der sogenannten kalten Empathie. Unter kalter Empathie oder kognitive Empathie bedeutet, ich nehme kognitive Punkte, um zu verstehen, wie es jemand geht, ohne dass ich das selbst fühle. Mal ein anderes Beispiel. Jeder vielleicht schon mal mit einem Chirurgen zu tun gehabt hat, den wird immer so doppelt und dreifach unterstellt, die hätten keine Empathie, weil eben empathischer Ausdruck wird in Verbalität und wie gut ich Empathie vermittle rübergebracht, nicht, ob ich das unbedingt habe. Und je nach Job ist eine emotionale Empathie, und ich würde mal sagen, beim Chirurgen gleich dreimal, nicht unbedingt hilfreich, weil wenn du emotionale Empathie hast, weil du gerade eine Notfall-Bauch-OP machen möchtest, wäre das einfach nicht Teil der Jobbeschreibung. Und so muss man eben das genau verstehen. Zwei Komponenten kommen zusammen, die durch Menschen gemachten Trainingsdaten, das sehen wir auch je nachdem in zum Beispiel zwei Varianten, PAI versus Claude 3 im Opus-Modus. PAI ist ein Large Language Model, was höher emotional und mit mehr psychologischen Frameworks trainiert ist, was definitiv emotionaler, empathischer antwortet. Ich würde gerne mal bei empathisch bleiben. Mein Nerdhirn mag nicht emotionaler, weil das ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen. Während Claude Opus 3 top-performant, aber mehr faktischer, also auch in der Antwort. Man kann ihn natürlich, jetzt kommt es dazu, die Eingabe und Prompt, alle Modelle dazu bringen, aber diese Kombination aus Trainingsdaten plus wie wir wissen, soweit das Wissen ist, dass Deep Learning funktioniert, sorgt eben genau dafür, dass dieser Effekt entsteht. Und jetzt, wieso ich da so ein bisschen pedantisch bin, Empathie, wir haben Gefühle und die Emotion ist das, was wir daraus machen. Die Emotion setzt in Bewegung. Einfaches Beispiel, wir alle fassen eine Tasse Kaffee an, die ist warm und dann finden wir das gut oder schlecht, dann ist das die emotionale Beschreibung zu diesem Gefühl. Und das machen wir aber in uns selbst, das tut die Maschine nicht. Und das ist halt diese Kette, die dadurch entsteht.
Auch die Trennung von Emotionen und Gefühlen, wie wir das ja auch in der Beratung ja durchaus so schon konzeptionalisiert haben nach Damasio, das findet sich da wieder. Und was die Maschine eben nur kann, ist das hervorzurufen bei uns als Adressaten. Es selber kann das natürlich nicht. Das meinst du mit, die ist nicht intelligent oder die ist nicht empathisch?
Wenn sie Text erzeugt, sie hat ja kein Verständnis dafür, kein tiefergehendes Verständnis dafür, welchen Text sie da jetzt geschrieben hat. Nur weil ich die jetzt gepromptet habe, bleiben wir bei meinem juristischen Case oder sonst irgendwas, du bist ein Top-Anwalt, du hast das und das Paper gelesen, sonst was. Das Ding ist ja kein Jurist. Ich habe es in die Rolle versetzt, quasi mehr Druck auf diesen Teil des Deep Learnings gegeben. Soweit wissen wir schon, wie das ungefähr funktioniert. Und damit antwortet es spezifischer in dieser Rolle hinein. Ist das Ding jetzt ein Anwalt? Sicherlich nicht. Aber diese ganzen Schlussfolgerungen passieren eben in unserer Wahrnehmung, nicht in der Maschine. Und die Maschine hat natürlich extrem viel Wissen, auch weit außerhalb dessen, was uns häufig auch zugänglich ist. Und das kann sie dann eben und uns rüberbringen. Und der Rest machen wir selbst.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Das heißt auf einer bestimmten Ebene auch, dass wir uns von der Maschine spiegeln lassen, weil wir ihr eine Eingabe geben, die unserem Qualitätsniveau entspricht. Und was zurückkommt, ist ein Spiegel, wo wir dann uns sozusagen nicht nur Gedanken machen können, sondern auch empathische Reaktionen oder Vermutungen. Wir haben es da mit einem empathischen Etwas zu tun. Das sagt mehr über uns aus als über die Maschine. Das finde ich für Beratungszwecke ein ziemlich clevere Einrichtung, wo ich sagen würde, da stecken doch eine Menge Trainingsmöglichkeiten drin, ohne dass ich gleich auf Menschen losgelassen werde. Bei Ärzten und Anwälten ist es ohnehin schon so, dass du erst 10 Jahre studiert haben musst, ehe du den ersten Patienten haben darfst. Bei Coaches und Beratern passiert dir das so nicht. Da kannst du gleich loslegen und da wird dir gleich gesagt, ach, die können das schon. Wir sind hier nur noch beim Professionalisieren. Welche Möglichkeiten, du bist ja sozusagen im empathischen Business sozusagen im Kerngeschäft drin, bestehen denn dafür sowohl für Beratungszwecke als aber auch für Trainingszwecke?
Also so ziemlich alles Mögliche. Stellt euch vor, du bist am Anfang deiner Beraterkarriere und ein sehr reflektierter Coach und Berater und denkst dir so, wo ich jetzt mich so selbst auf den Menschen nochmal zulasse, dann kannst du es genau dafür nutzen. Also du kannst zum Beispiel einen, bleiben wir mal in der ChatGPT-Welt, wir bieten ja auch andere Sachen an, erstellst dann Custom-GPT zu einer bestimmten Situation, die in deiner Beratung präsentiert werden könnte. Eine Konfliktsituation zwischen zwei Parteien. Ihr könnt das jetzt gleich spezifischer ausfüllen, aber sowas in der Richtung. Also nehmen wir mal einen Teamkonflikt oder sonst irgendwas zwischen Teamleiter und den Teammitgliedern. So, das hast du vielleicht gelernt oder hattest du schon mal, dann könntest du ein Custom-GPT dazu zusammenstellen, um quasi im Dialog mit dem Chat oder mit der AI in dem Fall quasi zu erörtern, was funktioniert gut, was erzeugt bestimmte Emotionen, die ich auch nicht erzeugen möchte, solche Geschichten. Also das wäre so eine Trainingsmöglichkeit, um selber weniger um die Professionalisierung als sich darauf vorzubereiten. Na, also wirklich klassische Trainingsmechanismen.
Und das heißt, das, was ich aber rausbekomme an, sage ich mal, Komplexität und Tiefe von Antworten, das darf ich auf mich selbst projizieren sozusagen. Das habe ich hervorgerufen. Es ist nicht eine Bewertung der Maschine, sondern eine, naja, ich hätte jetzt Reaktion gesagt, aber das ist ja dasselbe.
Genau. Also natürlich habe ich einen Teil, dass ich weiß, dass die Maschine, je nachdem, und deswegen hacke ich immer drauf rum, ein bisschen Grundlagenkompetenz ist notwendig, ja. Weil je nachdem, welches Grundlagenmodell dahinter steckt, haben wir unterschiedliche Grundlagenmodelle, die unterschiedlich trainiert, aber weniger teilweise auch unterschiedlich trainiert, als mit den Guardrails versehen, was politische Richtungen und sonst was geht. Aber ich kann das relativ gut, wenn ich weiß, wie es geht, kann ich das sehr unbiased strukturieren, kann das an Heuristiken und Co. alles mitgeben. Und ich kann das so aufsetzen, dass es auch wirklich für mich, also ich kann auch sagen, hey, antworte besonders brassig. Liebes Custom-GPT, sei ja auf gar keinen Fall harmoniesüchtig, sondern sei die most angry, möglichst aggressivste Variante, die du mir geben kannst, damit ich mich auf diese Stresssituation vorbereiten kann. Mhm. Also das kann ich dann schauen und das ist halt nur mein Input oder zusätzliche Daten, die ich dann eben halt zum Beispiel hineinkomme.
Aber das ist ein guter Punkt, ne? Weil ich überlege die ganze Zeit, wir sind ja so ein bisschen in diesem ganzen freien Feld unterwegs und alles Mögliche kann mit dieser Maschine dann auch passieren. Und für viele, gerade im Mediations- und Beratungskontext, ist es ja schon wichtig, auch eine gewisse ethischen Standards und Richtlinien einzuhalten, zu sagen, ne, ich habe so ein von mir vertretenes Beraterbild, wie will ich eigentlich sein, wie will ich beraten, ich suche mir auch meine Kunden entsprechend so aus, dass es auch gut zusammenpasst, habe also so eine Vorstellung auch von dem Menschenbild, mit dem ich unterwegs bin. Wie kann man denn quasi in dem Duo Berater, Beraterin und eben Maschine an der Stelle, wie kann man denn so sicherstellen, dass so bestimmte ethische Standards und Richtlinien dann auch eingehalten werden oder dass man eben genau an diesen Grenzen nochmal ein bisschen besonders hinguckt und sensibilisiert wird?
Meinst du jetzt direkt, wenn du mit sowas wie einem Chat arbeitest?
Zum Beispiel, genau.
Also wenn wir uns ein bisschen angucken, das ist ja auch das, was mir immer sehr wichtig ist. Ich bin ja quasi hier so, erklär mir der Maschine. How to use the machine. Jetzt komme ich mir so ein bisschen.
How is the machine?
Ja, genau. Also ich muss so ein bisschen lachen. Die Autistin, die erklärt euch jetzt, wie die Maschine funktioniert. Oder damit ihr besser mit der Maschine funktioniert. Also im Prinzip sind es mehrere Steps. Angenommen, ihr kennt die ganze Fülle der verschiedenen Modelle, die wir so haben, die für euch verfügbar sind. Dann wird es da ein paar geben. Also ich würde jetzt mal sagen, also ihr habt jetzt nicht Zugang zu den chinesischen Large Language Modellierungen, meistens nicht machbar, aber da würdet ihr an Grenzen kommen, die ihr nicht ethisch, moralisch vertretbar sind. Aber man nimmt mal so einen Extreme Case. Das heißt, da kannst du auch einfacherweise solche Sachen austesten. Also du kannst einfach mal gucken, wie die Maschine antwortet, im Sinne von, pass auf, das ist das Dilemma, was ist deine Sicht der Dinge? Um so eine Grundidee zu bekommen, ob dieses Modell vielleicht für dich ethisch machbar ist. Und ich würde jetzt sagen, die bei uns in Europa verfügbaren, sind alle erstmal grundlegend fein. Wenn ich in so eine Trainingssituation hineingehe, wenn ich jetzt außerhalb des puren sich arbeite in einem Chat bin, dann kann ich solche Sachen eben über Kontext, aber auch über Custom-GPT-Instruktionen hinzugeben und sagen, pass auf, das sind die Grundlagen, die mir wichtig sind. Wenn du mir einen Vorschlag gibst, dann gender den oder betrachte bestimmte Diversity-Richtlinien oder hab einen Schwerpunkt auf Inklusion oder solche Geschichten. Also wir wissen, dass die Dinge halt extrem biased sind über alle Biases, die wir so kennen. Fangen wir mal bei weiß, männlich an, das ist so sehr obvious, aber ich kann das ja wohl mit meiner Eingabe transparent machen. Und das ist jetzt auch genau das, warum für die meisten der Use Case nicht auf dem Level funktioniert, wie es funktionieren könnte. Weil all diese Informationen Das ist etwas, was der Mensch immer noch vorleisten muss. Also all diese Überlegungen und vielleicht muss ich mir dazu Wissen aneignen und zwar jetzt nicht nur innerhalb des Fachgebietes Coaching, Beratung und Mediation, sondern über eben halt auch, wie gebe ich das der Maschine mit? Und das ist gerade so, wo wir gerade stehen. Wir entdecken das Potenzial der Maschine nicht, weil wir selber dann doch den Tacken zu faul sind, um die Vorarbeit zu leisten, die Maschine auf dem Level, wo sie spielen kann, zu heben, aber wir müssen sie halt hochheben. Aber eben zum Beispiel, das kann man sehr hart geben. Man kann auch zum Beispiel sagen, pass auf, ich halte mich an diese ethischen Grundlinien, aber deine Antworten, die du als in dem Fall Konfliktgegner gibst, halte ich da nicht dran. Sei krasser, damit ich das lernen kann. Ich meine, ich glaube, wir alle, und ich meine, ich habe ja auch genügend Berufserfahrung, im Laufe der Jahre wird es einfacher, in Situationen ruhig zu bleiben. Na, und besonders vielleicht, wenn man da eher grundsätzlich schon jemand ist, der ruhig ist. Aber am Anfang wissen wir alle, was das für ein Stress ist, ruhig zu bleiben, das nicht persönlich zu nehmen. Aber da ist eine Maschine ein gutes Tool. Ja. Als auch für den Berater zu sagen, hey, und da wären wir dann in der nächsten von der anderen Seite, für die Klienten eine Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Sachen zu trainieren, aber auch Ad-hoc-Antworten zu haben, nachts um 3, wenn wahrscheinlich von uns keiner mehr ans Telefon geht.
Das Schöne ist ja, die Maschine kann ja sogar auch mehrere Rollen gleichzeitig übernehmen. Das hatten wir ja auch schon, dass man sagt, man hat das als Probe, als Trainingsfeld, ne? Man macht so ein Sparring mit der Maschine und kann hinterher gleichzeitig noch eine Art Supervision draufpacken und kann sagen, hey, jetzt analysier doch mal unseren Dialog. Ich habe geantwortet, du hast deine Rolle gespielt. Wie siehst du das denn? Wo kann ich noch was besser machen? Wo bin ich falsch abgebogen? Also das ist ja das wunderbar Schöne, was du ja auch schon direkt ausprobiert hast, Sascha, mit verschiedenen Modellen, auch mit deinem Incofema GPT, genau das zu haben, mehrere Rollen parallel auf so einem Trainingsfeld zu spielen.
Also in der Tat, und wir haben jetzt, also das ist jetzt noch nicht öffentlich, aber wir haben das auch noch verfeinert und haben jetzt ein GPT entwickelt, also auf OpenAI ChatGPT, bei dem wir einen Mediationssimulator gebaut haben, der uns von Anfang an sozusagen als Begleiter durch einen Fall, den wir selber entwickeln können oder den uns die Maschine vorgibt, durch eine Mediation führt. Sozusagen das, was wir bisher am Ende mit einer Metafrage, wie warten jetzt das gesamte Gesprächverlauf, von Anfang an so durchlässt. Und ich merke selbst auch, dass das eine Trainingssituation ist. Ich habe da immer Fälle eingegeben, die ich halt auch real durchgespielt habe. So. Aber das sind doch nochmal andere Nuancen, die dann nochmal zum Tragen kommen. Und das finde ich einfach etwas, das kann man zwar in Rollenspielen auch provozieren mit Kollegen, wo man sagt, jetzt spiel mal den Charakter und du den und wie fühlten sich das an als Mediator. Aber in der Maschine ist es mir viel schneller zur Verfügung. Ich kann reale Fälle wie mit einem Schachcomputer parallel laufen lassen und kriege, und das bin ich wirklich immer wieder erstaunt, komplexitätsöffnende Antworten. Also wo mir deutlich wird, das habe ich noch nicht gesehen. Das kann tatsächlich sein. Es unterstützt mich in der Hypothesenbildung. Und da bin ich schon jedes Mal wieder baff davor und verfalle im Nachgang dann manchmal da rein und denke, naja, aber es ist nur eine Maschine. Es ist nur eine Maschine und es ist nur ein Tool. Aber ich bin erstaunt, was das bewirken kann, dennoch dieses Tool.
Ja, ich finde, eins der interessantesten und für mich unterschätzten Ansatzpunkte von den aktuellen Modellen, die wir haben, ist die Adressierung unserer eigenen Blindspots, weil sie einfach nicht in unserer Wahrnehmung liegen können. Ich bin weiß und ich bin weiblich. Ich habe, so hart das klingt, auch wenn ich immer sagen, so hier weiß und männlich ist privilegierter, aber ich weiß ja nicht, wie es ist als Mann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ein wahres Wort.
So, also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ey, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, aber gehen wir in eine andere Stufe, ich bin sicherlich immer noch weiß. Das heißt, ich habe keine andere Hautfarbe, ich trage kein Kopftuch. Das heißt, natürlich kann ich, davon habe ich Gott sei Dank auch Frauen, denen ich zuhören kann. Aber ganz ehrlich, manche Frage traue selbst ich mich nicht zu stellen. Und das ist schon eine Aussage, also nur, wenn wir uns gut kennen. Und dann muss es eine sehr safe Umgebung sein. Ich sage so, pass auf, ich habe jetzt diese Fragen, die können wir nur hinter geschlossenen Türen beantworten, weil ich glaube, in der Außenwelt ist das nicht machbar, was ich wirklich keine frage. Aber dieser Perspektivwechsel, einer der interessanten Prompts, den ich immer allen mitgebe und sage, bitte nutzt mal folgende Idee, dass ihr GPT oder irgendein AI etwas erklären lässt wie Wald aus der Perspektive, wie würde dieses Modell Wald als blinde Person beschreiben? Oder ein Alien landet auf dieser Welt, wie würde die Maschine Musik beschreiben? Also meine Kreativität ist in anderen Sachen als in dieser Variante, als dass ich das irgendwie schick verworten kann. Und da geht es gar nicht darum, ob das richtig oder falsch ist. Es ist dieses Öffnen der eigenen Wahrnehmung zu sagen, ich weiß einfach nicht, ist, wie es blind ist. Ich bin sehr kurzsichtig, aber das hilft jetzt, das ist keine Aussage. Zu sehen, wie eine Welt ist. Dafür ist die Maschine einfach auch etwas Großartiges, in einem Ansatzpunkt weltenöffnend zu sein. Und das kann ja auch sehr konkret in einer Konfliktsituation zu sein, weil selbst wenn es mir theoretisch möglich ist, und das merke ich ja immer wieder, wenn wir zum Beispiel hier so bei kognitive Empathie ist ein Tool, was wir auch immer wieder fürs Development von verschiedenen Sachen benutzen. Und wer mir das als autistisches Hirnmensch super easy zugänglich ist, ist der Rest meiner Workshop-Teiler nach 4 Stunden tot. Tot. Also ich möchte nur noch nach Hause gehen und schlafen. Weil das Menschengehirn, das neurotypische Gehirn, von kognitiver auf emotionale Empathie in unter Sekunden, also 0,03 Sekunden schaltet. Wenn du jetzt also quasi neurotypische Gehirne dazu zwingst, konstant in kognitiver Empathie zu sein, musst du die Menschen, die da sitzen, sehr gut füttern mit sehr vielen Snacks, weil dann merkst du mal, wie viel Kalorien dein Hirn verbraucht. Aber das ist so eine Möglichkeit, solche Sachen eben zu nutzen. Und das ist das, was wir momentan massiv übersehen. Es ist so dieses, es schreibt schicke Marketing-Texte. Ja, aber gehen wir nochmal 2 Schritte zurück. Warum? Naja, weil ein Marketing-Text immer einen Match erzeugen muss auf das Problem der Zielgruppe und auf die Sprache der Zielgruppe.
Und Sprache kann's.
Ja. Sprachen kann's. Und zwar teilweise auch weit außerhalb unserer Wahrnehmung. Weit außerhalb dessen, wo wir uns regulär bewegen. Und das ist so dieses, wenn wir das verstanden haben, okay, warum kann es das? Dann kann es ja auch noch Dinge, über die ich nicht nachgedacht habe.
Das heißt, wir haben ja vor uns festgestellt, dass das Tool reagiert auf unserem Niveau, ja, also in unserem Bezugsrahmen. Aber jetzt wird auch deutlich, es kann uns Dinge aus einem anderen Bezugsrahmen so mitteilen, dass ich merke, das entspricht gar nicht meiner Vorstellung und gar nicht meiner Bezugsrahmen. Mich erinnert das gerade, was du sagtest, an so einen viel zitierten Aufsatz mit der Wahrnehmung einer Fledermaus, die so ganz anders, und der hieß, glaube ich, auch The Bad, das war irgendwie so ein wissenschaftlicher Aufsatz. Und du meinst, dass diese Maschinen in ihrer Komplexität, in ihrer Machart uns da einen Hinweis geben kann, wie das ist, als jemand anders die Welt zu sehen?
Wenn wir es dafür nutzen, und deswegen ist es natürlich unser eigener Bezugsrahmen, der die ganze Maschine steuert. Wenn ich nicht auf die Idee komme, sei es, weil ich es noch nie gehört habe, nicht drüber nachgedacht habe oder euren Podcast nicht höre, dann komme ich ja vielleicht gar nicht auf diese Idee. Ja? Also das ist immer so, egal wie krass ich mit Leuten rede, also, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja, ich meine, mehr Kompliment kannst du einem Menschen ja nicht machen, als ich gebe dir was mit, worüber du noch nicht nachgedacht hast. Das ist ja im Prinzip sowas, wo die Maschine, die ist trainiert auf unheimlicher Datenmenge, von der ich keinen blassen Schimmer habe. Da sind Sachen drin, die will ich auch nicht lesen. Sind wir mal ehrlich, ja, das sind Webseiten. Was haben die mit meiner Welt zu tun? Ja, nix. Das heißt, ich kann einen Zugang finden. Wir sind ja hier nun alle alt genug. Wir erinnern uns an diesen Durchbruch, als diese Suchmaschinen uns Welten erschlossen haben. So, ja, ihr wisst schon, den Hype ganz am Anfang von diesen Internets. Das war ja großartig. Wir haben Dinge gefunden. Nur jetzt ist es ja A, so viel, B, Leben passiert. Wir müssen uns ja selber wahnsinnig herausfordern, um in andere Welten zu gehen. Ja. Das ist ja genau der Grund. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade frische Europawahl hinter uns gebracht, wo man sich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja, aber auf der anderen Seite, ich habe vielleicht wenig Ahnung von deren Welt. Wenn ich diesen Schritt gehe und wenn ich da vielleicht ein Tool habe wie eine Maschine, die mir das leichter macht, und das kann sie definitiv, wenn ich sie in diese Richtung prompte, also wenn ich sie aka in die Richtung schicke, dann kriege ich einen anderen Zugang. Und dann ist es auch egal, ob das Ding jetzt halluziniert hat oder nicht, weil, naja, ich habe auf jeden Fall mehr Infos als vorher.
Ich will noch auf einen Punkt, und unsere Zeit ist halt fortgeschritten und ich merke, ich bin ja heute hier in einer ganz misslichen Lage, ohne Stuhl, auf dem Fußboden, und ich muss mich bewegen und merke, ich bin tatsächlich schon ein bisschen älter geworden. Aber das nur für die Leute, die hier per YouTube zuhören sollten, das hat damit zu tun, also dass ich einfach hier gerade keinen Stuhl habe, dass ich so hin und her rucke. Aber ich bin da auf einen Punkt aufmerksam geworden, ne, in unserem Vorgespräch zu der Sendung, dass ich habe also eine Anwendung auf der Webseite mit GPT jetzt veröffentlicht. Da können Besucher dort also erste Anfragen bezogen auf Konflikte und Mediation stellen. Und ich habe gemerkt, dass die Antworten ernst genommen werden, in der Form, dass sie nicht mehr einer Maschine zugeschrieben werden, sondern dem Firmeninhaber, dem Webseitenbetreiber. Und dass das sozusagen vermutetermaßen, so wie das also auch mir erläutert wurde, die Antwort wie von mir ist. Und es wird nicht gesagt, das war einfach ein Bot, der hat dann geantwortet da auf Incofema, sondern das sagte halt, ne, das sagte halt die Firma, das sagte der Weigel. Und da bin ich kurz erschrocken, dachte, ui, das wollte ich ja jetzt so nicht provozieren. Ich wollte eigentlich ein Instrument zur Verfügung stellen und nicht die Vorstellung, dass ich dort selber sitze und schreibe die Antwort. Was ist da passiert? Also das ist ja, finde ich, auf dem ersten Moment sehr merkwürdig.
Ja, es ist gar nicht so merkwürdig, wenn man versteht, wie Menschen alles vermenschlichen und alles irgendwelchen Personen zuschreiben. Also jeder, der schon mal irgendwie gesehen hat, wie irgendjemand mit so einem Hundetierchen redet, ich bin auch eine, als ich früher war, war ich auch eine stolze Hundemama, hat persönliche Zeitgründe, warum ich keine habe. Also so ein Kind hätte es auf jeden Fall sein können, wenn ich über Big Mac berichtet habe. Der Name war vielleicht ein bisschen off, aber hätten
wir ihn... Dein Hund hieß Big Mac?
Big Mac, ja, 65 Kilo schwarzer Herdenschutzhund. So, also das heißt, man kommt da auf die Idee und Big Mac hat dann übrigens den Teddybär Fridolin, über den wir auch immer geredet haben, als wäre ein Mensch, als zu seiner Herde erklärt. Also es war bei uns ein Heidenchaos daheim, was wir an der Vermenschlichungsaktion hier geliefert haben. Der Hund und der leblose Teddybär waren irgendwie alles auch Menschen. Aber genau das ist dieser Punkt. Das heißt, zum einen ist das wirklich eine sehr menschliche Reaktion, dass wir eben Dingen überzuweisen. Und auf der anderen Seite ist es auch Ausdruck, dass du bis zu einem bestimmten Punkt einen guten Job gemacht hast, weil die Maschine eben halt auch in deinem Tonfall und in deiner Art und Weise spricht und Antworten wiedergibt. Es ist dreckig und gut zugleich, dass wir nun mal Intelligenz zuweisen, wie wir sprechen. Der härteste Messgrad einer Intelligenz außerhalb eines IQ-Messungs ist Kommunikation, verbale Skills. Redet jetzt jemand ähnlich wie du, dann, du hast die Ausbildung beigemacht, das redet das Ding so ähnlich wie du, dann schreiben wir dem das zu. Das können wir positiv nutzen. Also wir machen hier ja so, können das, wir nennen das im NLP sogenannte Voice Paragraphs, wo wir nichts anderes machen, als nach bestimmten Analysemethoden Texte zu analysieren, um einen Voice Paragraph zu identifizieren, um den Text dann in diesem Stil wieder zu reproduzieren. Also eine NLP übrigens in diesem Kontext Natural Language and Processing, nicht das andere. Nur mal so ein kleines Side-Note. Dann erkennst du das fast nicht mehr. Wenn da noch die richtige Fachlichkeit drin ist, dann ist das fein. Wenn das unbeabsichtigt ist, dann müsstest du dem Voice-Bot bitte sagen, dass das nicht so ist. Aber um zu beruhigen, dass das übrigens nicht ein Problem unserer Generation ist, sondern das war schon immer so. Großmutter von allen Chatbots ist ja unsere gute Eliza, 1965. Ihr könnt es googeln und man kann die heute übrigens noch benutzen. Und in diesem Paper ist das Beaumont drin, dass eben die Sekretärin den Professor gebeten hat, er möchte doch den Raum verlassen, sie führt hier eine intime Diskussion. Und Eliza wurde auch eben dafür gemacht, völlig regelbasiert und aus unserer Sicht heute geradezu trivial, eben auch aus einem psychologischen Kontext übrigens heraus. Also Eliza war jetzt kein Customer Support Bot. Und ich meine, das ist ja auch so, wenn du jemanden das Gefühl bekommst, der hört mir zu oder der spricht wie ich, dann fühlen wir Nähe. Das ist ja mal das dreckige Geheimnis von Vertrauen. Das Vertrauen hat nichts Internes. Vertrauen
das ist eine eigene Das ist auf jeden Fall das dreckige Geheimnis des Vertrauens. Das finde ich ein super Titel. Frank, extra Podcast. Das dreckige Geheimnis des Vertrauens.
Und das ist halt diese Externalisierung. Es hat nichts mit uns zu tun. Und wenn ich halt auf deiner Webseite bin, deinen Chatbot habe, ein hohes Vertrauen, ich meine, am Ende des Tages ist das Ausdruck von dem, wie Leute dich sehen. Professionell, seriös, würdig ihres Vertrauens, dann tun sie das auch mit ihrem Chatbot. Und deswegen halten wir vielleicht den Chatbot von einer anderen Firma, die wir nicht sonderlich für vertrauenswürdig halten, obwohl der vielleicht tausendmal besser trainiert ist, halt nicht für so vertrauenswürdig. Externalisierung, das dreckige Geheimnis des Vertrauens.
Das heißt, es ist nicht einfach diese juristische Zuschreibung, der Bot ist auf meiner Firmenwebseite und damit Punkt, sondern es ist die Reaktion dieses Bots, der ist tatsächlich trainiert mit den Unterlagen von uns hier. Dann ist das der Punkt, wo man sagt, okay, das könnte also ein Mensch von dort sein, wenn nicht sogar er.
Genau. Dass das dann juristische Konsequenzen haben kann, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das hat nichts damit zu tun. Also du kannst es angucken, wenn du einen Bot hast, der von einer Seite kommt, der wir keine Vertrauen oder keinen Trust zuweisen, dann glauben wir dem Ding nicht, obwohl es recht hat.
Das wäre der umgedrehte Fall, ja.
Ist doch eigentlich eine gute Botschaft für dich, Sascha.
Bin ich mir noch nicht sicher. Ich muss die juristischen Konsequenzen nochmal checken mit OpenAI, ChatGPT oder mit irgendeinem anderen. Da denke ich, da lauern auf jeden Fall noch einige Aufgaben im juristischen Bereich, denn da hinken wir natürlich wie immer mit dem Recht hinterher.
Das kann insbesondere auf Chat-Anwendungen ein ziemliches Minenfeld sein. Also deswegen, alle, die Chatbots haben, bitte klar und kenntlich machen, dass es ein Chatbot ist, dass diese Aussagen, soweit das, also es hilft an der Stelle, um zu sagen, dass sie keine rechtsverbindliche Beratung darstellen, keine rechtsverbindliche Antwort darstellen. Es gibt wenig juristische Komponenten momentan dazu, wie das genau einzuschätzen ist. Aber lass mich so rum sagen, ihr seid jetzt keine Versicherung, kein Finanz- und kein medizinischer Bereich. Da ist das alles schon mal ein bisschen einfacher. Aber klar und deutlich Kennzeichen, dass das ein Chatbot ist, ist auf jeden Fall eine gute Idee, rein auch juristisch. Aber auch, um eine bestimmte Wahrnehmung des Kunden nicht fehlgeleitet zu haben, weil dann könnte das Vertrauen natürlich auch erodieren, weil zurück zu ist es ja nur externalisiert. Wer eine gute Beziehung hat, puffert das etwas auf, aber deswegen in diese Richtung immer arbeiten macht Sinn.
Gut. Wenn ich mal so zusammenfasse, Frank, so viele unterschiedliche Punkte, fällt mir schwer, das auf ein Fazit zu bringen.
In der Tat, wir haben viele Bereiche ausgeleuchtet und Ähnliches mehr. Ich glaube, für mich nehme ich tatsächlich mit, ist tatsächlich entscheidend, wer vor diesem Chatbot irgendwie sitzt und was diese Person dann damit auch anstellt. Und dass wir immer uns bewusst sein müssen, wir sehen uns selbst ein Stück weit da drin wieder. Und das steuert maßgeblich, ja, wie wir mit dem Tool umgehen, was wir aber auch davon erwarten dürfen oder können. Ich glaube, das nehme ich für mich heute mal besonders mit und werde dann auch zukünftig immer besser darauf achten, vielleicht so diese Blindspots auszuleuchten mit so einem Tool, was einem selbst irgendwie noch verborgen ist tatsächlich. Eine super Möglichkeit, an die ich tatsächlich noch nicht gedacht habe. Insofern, lieben Dank, Barbara. Für mich hat es jetzt heute wieder total gut angefühlt und mein Horizont hat sich mächtig erweitert.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, das geht mir auch so. Mir war bisher immer klar oder deutlich geworden, dass das Ding nicht wie Google verwendet werden will. Und wir machen das, weil das halt gewohnt ist. Aber mir war jetzt auch nochmal deutlicher geworden, dass wir aus den Antworten heraus nur unsere eigene Fähigkeit erkennen können und dass es noch lange nicht die Bandbreite der Möglichkeiten zeigt und wir dem tatsächlich wie bei einem Klavier einige Übungsstunden widmen sollten. Und das geht wahrscheinlich auch nicht allein, sondern es braucht schon auch professionelle Begleitung. Und das, was du gesagt hast, war auf jeden Fall für mich das heute gewesen. Barbara, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Frank? Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung und bis bald in irgendeinem Theater wieder.
Jedenfalls herzlich gern, ja.
So machen wir es.
Tschüss.
Bye-bye. Das war mein Gespräch mit Barbara Lampel und in Kooperation natürlich mit Frank Thermer in unserer kleinen Reihe Digitale Technologien für Mediatoren, Coaches und Berater. Wenn dir die Sendung gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine Sternebewertung auf den Portalen, bei denen das möglich ist. Allen voran Google Business, Apple Podcasts, Spotify und hilf, dass dieser Podcast seine Verbreitung findet und auch Personen erreicht, die bisher noch nichts davon gehört haben, sich aber für die Themen interessieren. Für den Moment verbleibe ich mit den besten Wünschen und allerbesten Grüßen. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations-, Coaching- und Organisationsberatungsausbildungen.